This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch.
Die heutige Folge möchte ich mit einer, ja, zugegeben, recht intimen Frage einleiten. Sicherheitshalber könnten Sie den Podcast an dieser Stelle noch schnell ausschalten. Die Frage lautet: Wie oft beklagen Sie pro Tag Dinge, die Sie im Grunde genommen nicht verändern können? Einmal? Zehnmal? Oder ist Ihr ganzer Tag ein einziges vor sich hin Granteln? Über die durchschnittliche Anzahl existieren zwar keine ganz eindeutigen Studienergebnisse, aber laut einer Übersichtsarbeit neigen wir zu etwa 20 bis 30 Klagemomenten pro Tag. So ein bisschen jammern kann hin und wieder natürlich gut tun, aber wenn wir ehrlich sind, ändert das meiste Wehklagen weder etwas an der unliebsamen Situation, noch verbessert es unsere Stimmung. Eine der unterschätztesten Künste im Umgang mit dem Kummer des Lebens ist die Akzeptanz, also die Annahme von etwas, was man eigentlich so gar nicht wollte. Aber wie gelingt es uns, im Leben etwas zu akzeptieren, das uns vielleicht wehtut, das uns Angst macht oder das uns körperlich stark beeinträchtigt? Das klingt leichter gesagt als getan. Wie können wir Frieden im Herzen finden, wenn unser Leben schmerzvolle Irrungen und Wirrungen bereithält, wie es Theodor Fontane einmal in einem seiner Romane nannte? In dieser Folge werden Sie all das erfahren. Wir werden dem weisen Seneca in Rom einen kurzen Besuch abstatten, einem älteren Herrn im hochwassergefluteten Keller Gesellschaft leisten, den amerikanischen Ex-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt im Wahlkampf erleben und uns schließlich von einem furchteinflößenden Monster begleiten lassen auf einer Reise, die sich das Leben nennt. Können Sie dieses Schicksal für die nächsten 30 Minuten akzeptieren? Falls ja, dann seien Sie ganz besonders herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich weiß nicht, wen von Ihnen das Schicksal ereilt hat, Kinder zu haben. Falls dem so ist, erinnern Sie sich bestimmt daran, wie Sie im Alter von ungefähr 2 bis 3 Jahren in bestimmten Situationen die Augen mit Ihren Händen zuhielten. Beispielsweise, wenn Sie sich schämten oder wenn Ihnen irgendwas peinlich war, in der Hoffnung, wenn ich nichts mehr sehe, ist das Unangenehme weg. Dieser Selbstbetrug funktioniert sogar ein paar Jahre, bis die Kinder dann irgendwann die leidvolle Erfahrung machen, dass die Welt auch mit zugehaltenen Augen leider die gleiche bleibt. So steht beispielsweise der grausige Gemüseeintopf, Stichwort Rosenkohl, immer noch auf dem Tisch, wenn man die Hände wieder wegnimmt. Schade, hätte so einfach sein können. Aber die Welt ist eben komplizierter. Augen verschließen nützt nichts. Und dennoch nutzen wir oft, auch im Erwachsenenalter, bei Problemen, die uns belasten oder zu überfordern drohen, viele ähnliche Strategien, um unliebsame Dinge nicht wahrhaben zu müssen, um sie sozusagen unsichtbar zu machen. Dazu gehört beispielsweise das Kleinhoffen, das Abwehren oder gar das vollständige Leugnen eines Sachverhaltes. In der Verhaltenspsychologie sprechen wir von Hadern, wenn Menschen eine objektive Situation nicht annehmen wollen und innerlich mit aller Kraft dagegen versuchen anzukämpfen. Da ist der Bahnreisende, der den armen Zugführer vor allen Leuten zur Sau macht, wegen wieder mal nicht angezeigter Sitzplätze und schimpft, also das darf doch jetzt alles gar nicht wahr sein. Da sind die empörten Dorfbewohner, die gegen die neue Stromtrasse demonstrieren. Also Entschuldigung, aber es kann doch jetzt nicht sein, dass die Leitung gerade an unserem Ortsrand vorbeiziehen. Oder da sind die Angehörigen der hochbetagten Großmutter, die mit Herzinfarkt ins Krankenhaus eingewiesen wurde und leider wenige Tage später auf Station verstirbt. Wutentbrannt drohen sie, das Krankenhaus zu verklagen. Also da kann doch irgendwas nicht stimmen. Nur wenige Wochen vor der Einweisung zu ihnen war Oma ja noch kerngesund. Was ist denn da bei ihnen falsch gelaufen? Und so weiter. Beispiele gibt es viele und man sieht sie praktisch täglich. Das Hadern des Erwachsenen ist die Fortsetzung des kindlichen Verhaltens, sich die Augen zuzuhalten, um die Tatsächlichkeit der Welt nicht sehen zu müssen. Es ist natürlich zutiefst menschlich und auch völlig in Ordnung, mal aus der Haut zu fahren, wenn man sauer, traurig oder hilflos ist. Und es kann natürlich auch gut tun, mal ordentlich Dampf abzulassen. Kritisch aber wird es dann, wenn wir die schmerzvolle Angelegenheit auch mit etwas zeitlichem Abstand einfach nicht wahrhaben wollen und emotional in einem Abwehrkampf verhaftet bleiben. Dann kommt es in unserem Gehirn zu dem sogenannten perseverierendem Denken. Unsere Gedanken kreisen unentwegt um die Sache und wir suchen nach Möglichkeiten, das Ruder doch noch irgendwie herumzureißen. Oder wir suchen nach Schuldigen, die wir verantwortlich machen können für das, was uns widerfuhr. So oder so, perseverieren bzw. hadern bringt nur selten positive Dinge hervor, sondern hält uns emotional gefangen, produziert viel negative Energie und verursacht gefährlichen Stress. Erinnern Sie sich an die Fußball-EM im Sommer 2024 in unserem Land? Als unserer Mannschaft im Viertelfinale gegen die Spanier ein Handelfmeter verwehrt blieb und wir daraufhin etwas unglücklich ausschieden, erbosten sich tausende Fußballfans noch Tage später und sammelten im Internet digitale Unterschriften gegen die fragwürdige Schiedsrichterentscheidung. Ein völlig sinnloser Krafteinsatz, der bereits von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Die absurde Petition führte zu nichts, außer zu einem perseverierenden, immer wieder Hochkochen des eigenen Ärgers. Wenn wir zu lange mit etwas hadern, bürden wir uns ein Traggewicht auf, das schwer auf unseren Schultern lastet. Eine Arbeit der niederländischen Uni Leiden beschrieb kürzlich einmal ein paar Symptome, die Folge des Haderns sein können. Darunter Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Muskelverspannung, Kopfschmerzen und, Achtung, sogar eine Verschlechterung der Immunabwehr. Das alles ist kein Wunder, denn der innere Abwehrkampf kostet Kraft und verbraucht eine Menge an Ressourcen. Und je länger und stärker wir mit dem Schicksal hadern, desto gravierender sind die Stressfolgen. Es gilt die alte Weisheit, wer sich zu lange über sein Schicksal beschwert, beschwert sich irgendwann selbst. Was kann uns in solchen schweren Lebenssituationen nun helfen? Sie ahnen es schon, der Titel der Folge gibt einen subtilen Hinweis. Es ist die Akzeptanz. Und es gibt niemanden, der uns besser erklären könnte, was darunter zu verstehen ist, als der weise Seneca. Bitte folgen Sie mir ins alte Rom. Dort lebte im ersten Jahrhundert nach Christus der berühmte Philosoph und Politiker Seneca. Er gilt als später Vertreter des sogenannten Stoizismus, also jener philosophischen Denkschule, die die Menschen seiner Zeit Zurückhaltung, Verzicht und Gelassenheit lehrte. Seneca selbst war ein mächtiger und sehr einflussreicher Mann, der unter anderem den damaligen römischen Kaiser Nero beriet. Sehr gelehrig kann sein Schüler nicht gewesen sein, wenn man bedenkt, dass der missratene Kaiser fast ganz Rom niederbrennen ließ, seine arme Mutter Agrippina tötete und Seneca in den Selbstmord trieb. Aber Gott sei Dank blieben die meisten wunderbaren Gedanken Senecas für die Nachwelt erhalten, die uns heute sehr viel über einen guten Umgang mit Gefühlen in schwierigen Situationen verraten. Aber zurück zur Geschichte. Seneca hatte einen Freund mit dem Namen Serenus, den eines Tages aufsuchte und sich beklagte, dass er es einfach nicht schaffe, Gelassenheit zu finden, so sehr er es auch versuche. Er verspüre angesichts so vieler drängender Probleme eine ständige Unruhe, die er versuche, mit verschiedenen Techniken und Methoden zu bekämpfen. Aber was er auch probiere, von Askese bis zur Meditation, nichts sei hilfreich, um seine Sorgen zu vergessen. Daraufhin riet ihm Seneca, dass äußere Bedingungen nie helfen würden, innere Ruhe zu erzeugen. Der Quell von Serenus Rastlosigkeit sei wahrscheinlich, dass er den Problemen versuche zu entkommen, statt sie anzunehmen. Nur durch die Akzeptanz seiner Lage fände er zu einem wirklichen Seelenfrieden und könne sich anschließend auf die Lösung seiner Probleme konzentrieren. Jetzt könnten Sie sagen, Moment mal, der gute Seneca musste ja auch noch nie auf den deutschen ICE warten. Das wäre wahrscheinlich auch für eingefleischte Gelassenheitsprofi damals schon eine echte Herausforderung gewesen. Hätte sich die antike Stoa daran bewähren müssen, wäre sie vermutlich schon frühzeitig in sich zusammengebrochen. Aber lassen wir das an dieser Stelle. Den historischen Aufzeichnungen zufolge war Senecas vollständiger Rat satte 80 Seiten lang. Kein Witz. Der arme Serenus wollte mal schnell eben nur einen Quicktipp und dann das. Die Philosophen unter Ihnen sehen es mir bitte nach, dass ich seine Empfehlung hier etwas eingedampft habe. Ob Serenus sich letztlich an Senecas Worte hielt oder nicht, ist übrigens gar nicht überliefert. Aber zumindest ist der Name Serenus heute sprachlich noch eng mit dem Begriff der Gelassenheit verknüpft. Im Englischen bedeutet Gelassenheit nämlich Serenity. Ein Schelm, wer da an einen Zufall denkt. Aber was meinte Seneca nun konkret damit? Was heißt es, etwas zu akzeptieren und wie gelingt uns das? Nun, da der Bibel zufolge am Anfang das Wort war, beginnen wir doch am besten auch genau so. Das Wort Akzeptanz kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt so viel wie Bereitschaft, etwas zu empfangen. Gemeint ist aber kein Kind oder ein anderes Geschenk, sondern eine unliebsame Situation, die wir eigentlich so nicht wollten, aber die wir auch nicht verändern können. Das kann vom schlechten Wetter über ein verlorenes Tennisspiel bis hin zu ein paar seltsamen Eigenschaften des Partners oder gar dem Verlust eines lieben Menschen reichen und deckt damit eine breite Palette ab von gewöhnlichen Alltagsdingen bis hin zu heftigen Schicksalsschlägen. Akzeptanz beschreibt eine Art innere Wendung, weg vom Schmerz und vom Leid, hin in eine neue Richtung. Statt dem verhassten Lebensumstand auszuweichen, ihn wegzuschieben oder mit brachialer Gewalt dagegen anzukämpfen, lassen wir uns auf die neue Situation ein, auch wenn es verständlicherweise zunächst schwerfällt. Akzeptanz ist dabei etwas völlig anderes als Toleranz, auch wenn beide Begriffe sprachlich gerne in einen Topf geworfen werden. Wenn wir etwas tolerieren, bleiben wir weitgehend passiv. Wir erdulden die Sache eher zähneknirschend und schlucken unsere Gefühle dabei meist runter. Aus diesem Grund kostet uns Toleranz in der Regel auch sehr viel Kraft. Wenn wir dagegen etwas akzeptieren, lösen wir uns kognitiv und emotional von unseren Fesseln. Wir werden aktiv, wir öffnen uns wieder dem Leben und gewinnen dadurch Freiheit zurück. Aus diesem Grund kostet uns Akzeptanz keine Kraft, sondern schenkt sie uns. Eine Vielzahl an Untersuchungen hat in den letzten Jahren zeigen können, warum uns Akzeptanz stark macht. Erstens, Akzeptanz reduziert Stress und lässt uns zur Ruhe kommen. Zweitens, Akzeptanz stabilisiert unsere emotionale Verfassung und verbessert unsere Stimmung. Und drittens, Akzeptanz macht uns wieder handlungsfähig. Alle drei Aspekte zusammengenommen können äußerst positive Folgen für die Gesundheit haben, beispielsweise indem sie die Heilungschancen von schweren Erkrankungen steigert. In der Arbeit einer Forschergruppe der University of Arizona aus dem Jahr 2016 an 136 Brustkrebspatientinnen zeigte sich, dass bei Akzeptanz der Erkrankung der Stress der Patientinnen nachließ. Als Folge dessen sanken ihre Entzündungswerte im Blut, was der Tumorabwehr im Verlauf zugute kam. Die Akzeptanz setzte also Selbstheilungskräfte in Gang, die das Outcome verbesserten. Der berühmte Schweizer Psychiater C.G. Jung sagte dazu einmal sehr passend, was man ablehnt, kann man nicht heilen. Genauso ist es. Und sobald wir umgekehrt akzeptieren, schließen wir einen inneren Frieden und danach beginnt die Veränderung und im besten Fall auch die Gesundung. Akzeptanz klingt für viele zunächst ein bisschen so wie Selbstaufgabe oder Resignation und scheint so gar nicht zu einer Leistungsgesellschaft zu passen, die sich durch Steuerbarkeit und Perfektion auszeichnet. Dabei ist Akzeptanz keine Schwäche, sondern eine riesige Stärke. Berufliche und private Misserfolge, Liebeskummer, Krankheiten oder andere Schicksalsschläge anzunehmen, aber dennoch ein gutes und gelingendes Leben zu führen, ist eine viel größere Leistung, als einfach nur glücklich zu sein, weil die Umstände gerade zufällig passen. Entscheidend ist, dass man seinen Weg weitergeht, beziehungsweise man sich nicht von diesem abbringen lässt. Das gelingt am besten, indem man die schrecklichen und furchteinflößenden Dinge um einen herum, so gut es geht, in sein Leben integriert, wenn man sie nicht anders los wird. Dazu möchte ich Ihnen eine kurze Geschichte erzählen, die mein Verständnis von Akzeptanz sehr geprägt hat. Vor vielen Jahren sah ich einmal in einem Buch eine alte Zeichnung, die mir sehr gefiel. Sie ließ mich nicht mehr los. Ein paar Jahre später bat ich einen bekannten Grafiker, sie mir in einer etwas veränderten Form, etwas zeitgemäßer, neu zu zeichnen. Dieses Bild hing lange Zeit in meinem damaligen Sprechzimmer. Es zeigte einen Menschen, der einen Weg entlang wanderte. Er zog einen Bollerwagen hinter sich her, in dem sein Reisegepäck lag. In einigen Meter Entfernung stand ein großes Monster, das ihm den Weg versperrte. Unter das Bild befestigte ich ein kleines Schild mit der lateinischen Aufschrift Quid nunc faciendum est. Das heißt auf Deutsch so viel wie Was ist jetzt zu tun? Das mit dem Latein ist ein kleiner Trick von mir, denn Menschen werden von lateinischen Sinnsprüchen viel stärker angezogen als von deutschen. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Sie suggerieren immer etwas sehr Bedeutsames und wirken auch gemeinhin klüger. Erinnern Sie sich an den etwas kraftlosen Motivationsversuch unserer damaligen lieben Bundeskanzlerin Angela Merkel? Wir schaffen das. Jetzt stellen Sie sich mal vor, sie hätte damals stattdessen auf Latein gesagt, hoc efficimus. Boah, was wäre da für eine Aufbruchsstimmung durch unser Land gegangen? Naja, jedenfalls betrachteten viele meiner Klienten das Bild damals und fragten mich dann nach der Übersetzung. Und danach wollten sie natürlich meist wissen, wie die Geschichte weiterginge. Ich antwortete dann, es sei viel entscheidender, was Sie jetzt tun würden. Typisch Psychiater eben. Und die Antworten, die Sie mir daraufhin gaben, lauteten meistens, ich kämpfe gegen das Monster oder ich hau schnell ab oder ich verstecke mich. Ein Klient meinte, er würde das Monster bestechen, er hätte gerade ein bisschen Geld dabei. Und ein anderer Klient nahm sich vor, so lange zu warten, bis es von selbst verschwinden würde. Und so plausibel die genannten Ideen auf den ersten Anschein sein mögen, sie sind alle letztlich nicht erfolgsversprechend in dieser Situation. Denn das Monster, das dem Wanderer im Weg steht, geht nicht durch reines Zuwarten von selbst weg. Und es schert sich auch nicht um Geld. Und falls man vor ihm flieht oder dagegen ankämpft, ist es doch zumeist schneller und stärker. Solche Monster gibt es. Der Ausweg für das dargestellte Dilemma ist deswegen ein anderer. Und ich kann mich nur an einen einzigen Fall erinnern, in dem eine Klientin auf die richtige Antwort kam. Sie überlegte kurz, sah mich dann an, zuckte etwas mit den Achseln und sagte, tja, dann soll es mich halt begleiten. Ich gehe meinen Weg weiter. Das war tatsächlich die einzig brauchbare Lösung. Monster, die uns im Leben den Weg versperren, die wir nicht besiegen können, sollten wir ein Stück weit auf unsere Reise mitnehmen. In der Fantasy-Serie Game of Thrones, beziehungsweise deren Prequel-Serie House of Dragons, haben die Menschen gelernt, mit furchteinflößenden Drachen gemeinsam zu leben. Weil sie sie nicht besiegen konnten, haben sie über die Jahrtausende gelernt, sie zu zähmen. Die Drachen bleiben durchaus unberechenbare Wesen, die viel Zerstörung anrichten können, aber ihre Besitzer gehen mit ihnen Beziehungen ein, wodurch sie sie bändigen. Genau darum geht es auch im Leben. Bei Drachen oder anderen Monstern, die unser Leben bedrohen und die wir nicht besiegen können, sollten wir nicht mit brachialer Gewalt aussichtslose Kämpfe führen, sondern sollten sie, so gut es geht, in unseren Alltag integrieren. Die Monster beschwichtigt das und wir gewinnen die Kontrolle zurück. Das ist wissenschaftlich übrigens gut untersucht. Forscher des Olin College in Massachusetts untersuchten Probanden mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen und schauten sich an, auf welche Weise die Betroffenen im Laufe der Jahre gelernt hatten, mit ihren Monstern umzugehen. Diejenigen, die passiv abwarteten oder mit dem Schicksal haderten, blieben zum Großteil unglücklich. Andere jedoch, die ihr Lebensglück nicht von ihrem Handicap abhängig machten, sondern ihr Monster irgendwie in ihre Lebensgeschichte einbauten, waren unter dem Strich die glücklichsten. Krisen, Schicksale, Beschwerden oder körperliche Symptome sind natürlich nicht die Begleiter, die wir uns wünschen. Und wir müssen uns auch nicht mit ihnen anfreunden. Aber sobald wir auch den unliebsamen Monstern im Leben erlauben, uns zwischenzeitlich zu begleiten, weil wir sie anders nicht loswerden, wird ihr Gebrüll fast immer leiser und manchmal werden sie sogar ganz still. Ich bin sicher, unter Ihnen sind ein paar Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht sagen, irgendwie klingt mir Akzeptanz zu buddhistisch. Wenn wir alle die Mentalität eines Zen-Mönchs hätten, den nichts und niemanden aus der Ruhe bringen kann, dann würde sich ja niemals irgendwas ändern im Leben. Vermutlich brächte man nichts Wesentliches voran. Die Erfolge im Leben, auch die in unserer Gesellschaft, sind schließlich nicht der Tatsache zu verdanken, dass wir schlechte Lebensbedingungen achtsam zur Seite lächeln und mit etwas Jasmin und Sandelholz einfach wegatmen. Etwas nicht zu akzeptieren, ist doch eine entscheidende Grundmotivation, die Dinge zum Guten zu verändern, oder nicht? Diese Überlegungen sind natürlich richtig, aber eine akzeptierende Einstellung zum Leben bedeutet nicht, sich weniger zu engagieren für das, was einem wichtig ist und wo sich der Kampf lohnt. Akzeptanz bedeutet vielmehr, dort locker zu lassen, wo man die Dinge eben nicht verändern kann und jeder Versuch zu Enttäuschung, Erschöpfung und noch mehr Schmerz führen würde. Akzeptanz ist also keine Ohnmachtserklärung, sondern ein kluges Loslassen, wo Festhalten nichts bringt. In diesem Moment bekommen wir die Hände und unser Hirn wieder frei, um unsere Kräfte auf lohnenswertere Ziele fokussieren zu können. Wenn ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Psychotherapeut das Leben von Menschen betrachte, stelle ich immer wieder fest, dass sich viele im Alltag oftmals zu wenig Mühe geben in Situationen, wo sich der Einsatz durchaus lohnen würde. Aber sie hadern zu lange in Situationen, die sie im Grunde genommen gar nicht beeinflussen können. Umgekehrt wäre es besser. Es gehört zu den größten Künsten im Leben, diese beiden Dinge auseinanderhalten zu können. In dem Zusammenhang kennen Sie sicher den wunderschönen Satz des amerikanischen Theologen und Ethikers Richard Niebuhr, der Gott einmal in einem Gebet um Folgendes bat. Gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. In nahezu allen Kulturen und Epochen haben kluge und fraue Männer die Bedeutung dieser Form der Akzeptanz in unzähligen Geschichten, Gleichnissen und Sinnsprüchen immer wieder beschrieben. Übrigens oft auf eine recht ähnliche Weise, nur in einer unterschiedlichen Sprache. In Frankreich sagt man «c'est la vie», in Italien «écoussi», in Spanien «que sera, sera». «That's life» heißt es im angloamerikanischen Sprachraum. «Hakuna Matata» im Swahili und natürlich beim König der Löwen. Und et kütt wird kütt in Regensburg, eine Importware aus Köln. Und so unterschiedlich das Leben der Menschen zwischen Ostafrika, Spanien und dem Rheinland auch sein mag, scheint doch unser allerkleinster gemeinsamer Nenner die kollektive Erfahrung zu sein, dass man das Leben letztlich so nehmen muss, wie es eben kommt. Und trotz dieser uralten Erkenntnis tun wir uns gerade heute oftmals schwer damit, Dinge zu akzeptieren, die wir nicht verändern können. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass wir dank eines großen naturwissenschaftlichen Verständnisses und viel technischem Know-how die Welt und unser Leben heute extrem gut steuern und nahezu perfekt kontrollieren können. Kleine Apps auf unserem Smartphone helfen uns, Termine zu organisieren, Reisen zu buchen oder einfach nur Kinokarten zu kaufen. Zudem bietet das Internet für schier alles heute eine Antwort oder Lösung. Außerhalb des virtuellen Raums werben Spezialisten und Experten überall mit hochspezifischen Produkten und Dienstleistungen. Das implizite Versprechen von all dem lautet, alles lässt sich gestalten, ganz wie man es eben möchte. Von der Konfiguration der eigenen Küchenzeile über individuell designte Sneakers an den Füßen bis hin zu schöneren Kieferwangenknochen. Apropos, Deutschland gehört mit einer 500.000 Schönheitsoperationen pro Jahr zu den Spitzenreitern weltweit und die Tendenz ist seit Jahren steigend. So viel zur Akzeptanz. Auch die Natur des Alterns lässt sich heute überlisten, so zumindest die Hoffnung vieler Menschen, die in teure und zum Teil völlig absurde Maßnahmen investieren, um nach Möglichkeit ewig jung zu bleiben. Und die monatliche Abnehmspritze, die es seit kurzem auf dem Markt gibt, scheint heute den Wunsch von einer schlanken Figur ganz ohne Diät erfüllen zu können, vorausgesetzt man hat das Geld dazu. Die Welt ist heute durchdrungen von echten und vermeintlichen Lösungsmöglichkeiten für jedwedes Problem bzw. Monster. Alles scheint gefühlt machbar, steuerbar und veränderbar. Aber so beeindruckend diese technischen Möglichkeiten sind, so besitzen sie leider auch eine Kehrseite. Wo alles möglich scheint, geht heute die Fähigkeit verloren, sich mit Dingen zu arrangieren und Frieden zu finden mit dem, was ist. Die Hoffnung der totalen Kontrollierbarkeit und perfekten Lebensgestaltung erzeugt immer höhere Erwartungen an den Erfolg, die Partnerschaft, die Gesundheit, den Körper und das Altern. Und je höher die Erwartungen wachsen, die wir vom Leben haben, desto tiefer sinkt die Bereitschaft, das Schicksal anzunehmen und seien es nur die eigenen Kieferknochen. Die Folge dessen ist etwas, das wir in der Psychopathologie narzisstische Versteifung nennen. Überhöhte Erwartungen an das eigene Leben machen starr und unflexibel, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen und sich bestmöglich daran anzupassen. Und wenn die überzogenen Vorannahmen dann mal nicht erfüllt werden, werden wir schnell zutiefst unglücklich. Der preußische Gelehrte und Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt sagte einmal, die meisten Menschen machen sich bloß durch übertriebene Forderungen an das Schicksal unzufrieden. Ich möchte Ihnen im Folgenden drei Punkte mit auf den Weg geben, die Sie beherzigen und behirnigen können, wenn es mal holprig in Ihrem Leben zugeht. Erstens, kommen Sie an. Ich erinnere mich an die rührende Geschichte eines älteren Bekannten, dessen Häuschen während einer Hochwasserepisode hier an der Donau vor vielen Jahren überflutet wurde. Er verlor damals viele wertvolle Sammelobjekte, darunter Fotoalben, ich glaube auch eine Familienchronik und andere persönliche Erinnerungen, die er alle im Keller gelagert hatte. Er erzählte mir, dass er zunächst geschockt gewesen sei, ungläubig gegenüber dem, was da gerade passiert war. Und dann ging er in den Keller, zog seine Schuhe und Socken aus, krempelte die Hosenbeine hoch und watete durch das knietiefe Wasser in die Mitte des Kellerraums. Dort setzte er sich auf eine Kiste und saß während der nächsten 30 Minuten einfach nur da. Zuerst habe er sehr viel geweint und auch etwas geflucht und dann habe er eine Zigarette geraucht und sei erstmal in dem Schlamassel angekommen. So war sein eigener Wortlaut. Er lachte sogar kurz auf, als er mir das damals erzählte. Irgendwie habe ihn das beruhigt. Und dann hätte er überlegt, wie es jetzt weitergeht. Ich war sehr beeindruckt, als ich das hörte. Mein Bekannter hatte so viel Wertvolles in seinem Leben verloren, aber er hatte intuitiv den wichtigsten ersten Schritt auf dem Weg in Richtung Akzeptanz getan. Er kam mit seinem Gehirn nämlich dort an, wo seine Füße schon längst waren. In seinem hochwassergefluteten Keller. Das war anfänglich verständlicherweise sehr schmerzvoll. Und es war wichtig, in dem Moment erst einmal Gefühle rauszulassen, wie etwa fluchen oder weinen. Aber es war entscheidend, nicht allzu lange zu hadern oder vor der Situation wegzulaufen. Kurze Zeit später kam er innerlich zur Ruhe und gewann das Wichtigste überhaupt zurück, was ein Mensch benötigt, um Probleme im Leben zu lösen. Einen klaren Kopf. Zweitens, orientieren Sie sich neu. Wenn wir in einer schweren Situation nicht wissen, was auf uns zukommt, beziehungsweise was jetzt zu tun ist, fühlen wir uns meist sehr unwohl. Das Unbekannte macht Menschen nämlich oft mehr Angst als das offensichtlich Gefährliche. Deswegen ist es in schwierigen Phasen des Lebens immens entscheidend, sich ganz schnell Klarheit zu verschaffen. Hey, was mache ich denn jetzt am besten als nächstes? Das erlebe ich bei meinen Klienten immer wieder. Die meisten Symptome und Beschwerden, beispielsweise im Rahmen von Erkrankungen, lassen sich viel leichter ertragen, wenn die nächsten Schritte der Behandlung klar werden, wenn da ein Horizont ist. Zu wissen, was als nächstes folgt, wirkt immer beruhigend. Noch besser ist es, wenn man sich überlegt, was man der leidvoll erlebten Situation möglicherweise auch Positives abgewinnen könnte. Das erleichtert Akzeptanz ungemein. Ein Beispiel dazu. Erinnern Sie sich noch an die Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie vor wenigen Jahren? Das war natürlich sehr schmerzvoll für viele Menschen, die auf soziale Kontakte oder geliebte Hobbys verzichten mussten. Aber Studien zeigen im Nachhinein, dass diejenigen relativ gut mit dem Lockdown zurechtkamen, die sich auf den potenziellen Gewinn statt auf den Verlust in dieser Situation konzentrierten. So entstanden bei vielen während der Zeit zu Hause neu gestaltete Dachterrassen und Vorgärten, andere belegten Online-Seminare oder holten ihre verstaubte Gitarre vom Speicher und so weiter. Alle diese Beispiele sind Ausdruck der menschlichen Neigung, sich in unliebsamen Situationen neu orientieren zu können und Kraft zu schöpfen für etwas Neues, für etwas Alternatives. Zugegeben, ein solcher Perspektivwechsel kann nicht in jeder Krise gelingen. Wenn ein lieber Mensch stirbt, wird man nichts Gutes daraus ziehen können. Aber in den allermeisten anderen Krisen kann es sich durchaus lohnen, auf die Suche zu gehen nach dem Glück im Unglück. Falls Sie sich beispielsweise um eine berufliche Stelle beworben haben, die Sie schlussendlich nicht bekommen haben, fragen Sie sich, was könnte es Positives bedeuten, dass ich diese Stelle jetzt nicht erhielt? Bei einer solchen mentalen Neuorientierung passiert etwas extrem Spannendes in unserem Gehirn. Blicken wir kurz hinein. Der Hippocampus in unserem Temporallappen ist, neben seiner bekannten Gedächtnisfunktion, für die Orientierung in Raum und Zeit zuständig. Gleichzeitig ist er auch ein relevantes Zentrum für unsere Stressabwehr. Vermutlich ist die Kombination dieser beiden Aufgaben in einer Hirnstruktur kein Zufall. Denn sobald wir wissen, wie es im Leben weitergeht, kommen wir meist auch innerlich zur Ruhe. Ist es nicht so? Also nutzen Sie diese Doppelfunktion Ihres Hippocampus und orientieren Sie sich in einer belastenden Situation schnell neu. Dann fällt eine Menge Stress von Ihnen ab und mit etwas Glück wird ein neuer Weg erkennbar. Drittens, machen Sie weiter. Jammern, hadern und Schuldige zu finden fällt in belastenden Situationen bekanntlich meist leichter, als in die Hände zu spucken und einfach weiterzumachen. Mitunter gibt man gleich ganz auf. Menschen beispielsweise, die eine Diät machen, erleben nach anfänglichen größeren Erfolgen oft irgendwann einen Stillstand oder manchmal sogar einen kleinen Rückschlag. Die Waage zeigt plötzlich wieder etwas mehr Gewicht. Und nicht selten werfen manche dann frustriert ganz das Handtuch. Dabei haben sie sich doch so sehr gewünscht, ein paar Kilos zu verlieren. Ein anderes Beispiel. Ich erinnere mich an einen Medizinstudenten, der wegen mehrfach nicht bestandener Biochemieprüfung 2 Semester verloren hatte und daraufhin zerknittert und enttäuscht vor mir saß und seinen kompletten Berufswunsch in Frage stellte. Ah, Herr Busch, das ist doch vielleicht alles gar nicht so das Richtige für mich. Ein Monster hätte ihn fast zur Umkehr gezwungen. Aber Gott sei Dank, der junge Mann ist wieder auf Reisen. Auch in einer Paartherapie erlebt man eine ähnliche Frustration des Öfteren. In der ersten Sitzung sind beide noch ganz euphorisch und voller Zuversicht, dass die Beziehung jetzt von Sitzung zu Sitzung besser werden wird. Und dann aber kommt eine Therapiestunde, die an eine Grenze geht und vielleicht einen der Partner überfordert. Zu Hause kommt es zu einem heftigen Streit und das Paar stürzt in das altbekannte Beziehungschaos. In der kommenden Sitzung zeigen sich beide dann maximal enttäuscht und zweifeln daran, ob alles überhaupt noch Sinn hat. Dabei wollten doch beide unbedingt ihre Beziehung retten. Zum letzten Schritt einer Akzeptanz gehört deshalb die innere Selbstverpflichtung, seinen Weg unbedingt fortzusetzen. In der Psychologie spricht man von einem sogenannten Commitment, also einer Art Handlungsversprechen, das man sich selbst gegenüber gibt. Konkret sieht es so aus. Man gesteht sich ein, dass es auf dem Weg Hindernisse und Hürden geben wird, einfach weil Scheitern und Misserfolge zum Leben dazugehören, und dennoch verspricht man sich, weiterzumachen, solange einem das Ziel noch wichtig ist zumindest. Sie sehen, Akzeptanz bedeutet keinesfalls, nicht zu handeln und das Leben irgendwie unbeeinflusst einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen. Sondern es bedeutet, sich seinen Zielen und seinem gewünschten Weg immer wieder neu zu verpflichten und weiterzumachen. Auch wenn das Leben mal Kurven, Sackgassen oder Monster bereithält, die im Weg herumstehen. Die wichtigste Überschrift in unserem Leben ist nicht, dass alles auf unserem Weg funktioniert oder dass uns alles gelingt, dass alles machbar ist oder perfekt endet. Die wichtigste Überschrift im Leben lautet, was auch passiert, es geht weiter und ich setze hier und jetzt meinen Weg fort. Denken Sie an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt, der zu Beginn der 1920er Jahre für das Amt des Vizepräsidenten kandidierte und verlor. Kurz darauf, Roosevelt war gerade Ende 30, erkrankte er an Kinderlähmung und saß fortan, von der Hüfte gelähmt, im Rollstuhl. Aber er verpflichtete sich seinem Ziel, politisch weiterhin aktiv sein zu wollen und kehrte trotz seines schweren Handicaps auf diesen Weg zurück. 1928 nahm er seine Karriere wieder auf und wurde tatsächlich 1933 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das sogar mehrmals hintereinander. Er ist bis dato der einzige Kandidat, der mehr als 3 Amtsperioden im Weißen Haus saß. Ha, Donald, nimm das! Wenn Sie gleich diesen Podcast abschalten und den Inhalt vielleicht nochmal kurz Revue passieren lassen, werden Sie mit Sicherheit zu der Erkenntnis gelangen, das ein oder andere schon gewusst zu haben oder im besten Fall sogar bereits in Ihrem Leben zu beherzigen. Falls Sie Kölner sind, sowieso. Jojo, dat, werden Sie dann vor sich hin murmeln. Aber nicht nur im Rheinland, sondern überall auf der Welt philosophieren Menschen schon seit Tausenden von Jahren über Akzeptanz. Aber selbst wenn Sie schon viel gewusst haben, macht das nichts. Die griechische Lehre der Anamnesis von Platon geht nämlich davon aus, dass Lernen in erster Linie ein Prozess des Wiedererinnerns ist. Und genau das wollte ich mit dieser Folge erreichen. Ich wollte Sie und Ihr Gehirn an eine Lebenskunst erinnern, die uns den Alltag in vielen schweren Situationen erleichtern kann. Verluste, Misserfolge oder schwere Erkrankungen anzunehmen, so schwer all das fällt, gehört auch in einer Gesellschaft, die vorgibt, angeblich alles steuern und gestalten zu können, unbedingt ins Reisegepäck eines Menschen, der sich auf den Weg durch das Leben macht und der nicht an der Welt oder an sich selbst verzweifeln will. Dabei wird nicht alles gelingen und nicht alles wird möglich sein. Aber was auch passiert, es muss und darf irgendwie weitergehen. Das zu akzeptieren ist Teil der Spielregeln, die für uns alle gelten. Kämpfen Sie daher nicht gegen etwas an, das Sie nicht verändern können. Hadern hält Ihren Stress aufrecht. Da können Sie, ähnlich wie Sirenus es versuchte, noch so viele Atemübungen machen, wie Sie wollen. Gelassenheit wird sich kaum einstellen. Nehmen Sie die Dinge stattdessen so an, wie sie Ihnen widerfahren. Dann fährt der Hippocampus hoch und Ihr Stresssystem herunter. Und mit etwas Abstand gewinnen Sie wieder die Kraft und frische Ideen, das Leben zu meistern. Verpflichten Sie sich, auf Ihren Weg zurückzukehren und weiterzureisen. Monster, die Sie auf der Strecke nicht besiegen können, nehmen Sie eben erstmal mit. Was wir tun, wenn wir unglücklich sind, sagt viel mehr über uns aus, als das, was wir tun, wenn es uns gut geht. Denn menschliches Schicksal erfüllt sich bekanntlich nicht in den Krankheiten, Konflikten oder Misserfolgen selbst, sondern immer im selbstgewählten Umgang mit all diesen Dingen. Diese Freiheit haben wir auch, wenn das Leben gerade schwer ist. Der österreichische Psychiater Viktor Frankl formulierte einmal sinngemäß sehr treffend: Unsere menschliche Freiheit wird nicht von den Bedingungen diktiert, die wir vorfinden, sondern von den Entscheidungen, die wir treffen.
Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.